Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich auf Hause. Zweite Bewährungsprobe für die Sparallianz. Der Zürcher Gemeinderat beratet wieder über das Budget 2011. Schaffhausen sticht Zürich aus. Die Pläne für das neue Fußballstadion von Schaffhausen sind einen grossen Schritt weitergekommen. Verwaltungsrat gegen Grossaktionär. Bei der Generalversammlung von Georg Fischer kommt es heute zum grossen Showdown mit dem Investor Giorgio Behr. Und Atomkatastrophe in Japan, Bürgerkrieg in Libyen. Wie reagieren Kinder auf die Ereignisse? Ein Fachmann gibt Auskunft. Das Wettermann, viel Sonne und die Temperaturen steigen auf gegen 20 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Zweite Runde in der Budgetdebatte vom Zürcher Gemeinderat. Seit dem Viertel ab zwei beratet er nochmal über das Sparbudget 2011, wo der Stadtrat im Auftrag von einer Mitte-Rechts-Koalition hat müssen machen. Dorothea Simon im Zürcher Rathaus, was ist denn heute Nachmittag schon beschlossen worden? Was hat der Meister zu reden gegeben?
Mit Spannung erwartet worden ist der Verzicht auf 15 neue Stellen bei der Polizei. Die sind nämlich auf einen Vorstoss von SVP auf das Jahr hin vom Stadtrat bewilligt worden. Jetzt hat genau die SVP zusammen mit ihren Partnern von Sparallianz wieder müssen auf die Stellen verzichten, zum Wort halten, nämlich dass die Sparallianz von SVP, FDP, CVP, Grünliberale und EVP alle Sparanträge vom Stadtrat schluckt. So ist die Diskussion um den Punkt dann abgelaufen wie in einem falschen Film. Plötzlich haben SP und Grüne vehement eine Aufstockung vor der Polizei gefordert, um die Stadt sicherer zu machen. SVP und FDP haben dafür betont, dass von diesen 15 Stellen nur ein paar an Front wären und man darum einfach innerhalb der Polizei mit den bestehenden Mitteln können umorganisieren können. Mit dem Resultat, dass die Polizeistellen also nicht aufgestockt werden oder dann halt erst in einem Jahr. ZDG haben aber auch verschiedenste Kürzungen in den Alters- und Pflegeheimen in der Stadt Zürich. So gibt es in diesem Jahr weniger Geld fürs Essen. Oder die Abteilung für besondere Pflege wird wieder geschlossen. Konkret bedeutet das, dass alte Leute, die zum Beispiel eine intensive Pflege brauchen, jetzt wohl länger im Spital sein müssen. Kurzum sind alle Anträge von links, grün, die einen Teil der Sparmassnahmen wieder wollen, rückgängig machen, bis jetzt nicht durchgekommen.
Vor Wochen ist die Sparkoalition ziemlich ins Wanken gekommen, vor allem wegen der EVP. Wie sieht denn das heute aus?
Die Sparkoalition hebt heute Nachmittag eisern zusammen. Von der EVP hat man bis jetzt gar nichts gehört. Sie hat vor einer Woche ja im ersten Teil der Budgetdebatte noch für Wirbel gesorgt, weil einzelne Vertreter mit einer Enthaltung demonstriert haben, dass sie hinter gewissen Sparanträgen einfach nicht stehen können. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Die Parteipräsidentin von der EVP, Claudia Rabelbauer, hat auf Nachfrage aber versichert, dass ihr Zusammenheben mit der Sparallianz heute rein sachliche Gründe hat.
Es ist vor einer Woche auch sehr hitzig und zum Teil sogar hässig zu und her gegangen. Ist das heute auch wieder so?
Nein, heute geht es deutlich ruhiger zu und her. Es gibt kaum Seitenhiebe von bürgerlichen Seiten an den Stadtrat. Und auch sonst ist der Tonfall anständiger. Vielleicht hat das auch mit einer Premiere zu tun, die es ganz am Anfang von dieser Budgetdebatte gegeben hat. Die Ratspräsidentin hat nämlich einen Brief verlesen, den eine Mutter von einer Lehrtochter an sie geschrieben hat. Die junge Frau war offenbar zutiefst ernüchtert und enttäuscht gewesen, nachdem sie vor einer Woche mit ihrer Klasse die Budgetdebatte im Gemeinderat mitverfolgt hat. Es seien die einfachsten Anstandsregeln verletzt worden in dem Gremium. Genau das, was Eltern versuchen, ihnen Kind beizubringen, heisst in dem Brief.
Das Budget soll heute ja fertig beraten werden. Was ist denn alles zu erwarten?
Zwei grosse Themen stehen hier vor allem noch an. Das eine ist gerade im Moment im Gang. Es geht um zusätzliche Hebammenstellen im Triembispital, die einem Sparauftrag sollen zum Opfer fallen. Und später kommt auch noch das Fußballstadion Hartum dran, wo die Planung um ein Jahr verschoben werden soll.
Es dürfte also spät werden heute im Zürcher Gemeinderat. Wie es dann rausgekommen ist bei dieser Budgetdebatte, das erfahrt Sie in unserer Sendung morgen Morgen, 6:30, 7:30 und 7:45. Die zwiespältige Bilanz von der Polizei zu den Straftaten im Kanton Schaffhausen. Zwar hat es im letzten Jahr auch im Kanton Schaffhausen einen Rückgang gegeben von der Gesamtzahl der Verbrechen. Die Polizei hat noch etwa 4'000 Fälle registriert, 8% weniger als im letzten Jahr. Das entspricht etwa einem gesamtschweizerischen Trend. Allerdings hat es bei den schweren Delikten zum Teil eine massive Steigerung gegeben. Zum Beispiel bei den versuchten Tötungen. Da hat es 14 Fälle gegeben, verglichen mit 4 im Jahr vorne. Schulkinder in der Stadt Zürich bewegen sich immer mehr. Seit 2005 machen 40% mehr Kinder bei den freiwilligen Sportkursen mit. Grund dafür ist auch die Zusammenarbeit mit der ETH. Die führt seit 2005 in der ersten Klasse eine sogenannte sportmotorische Bestandesaufnahme durch. Die besten Kinder werden dann in einem Talentprogramm speziell gefördert. Die schlechtesten kommen in einen Kurs, der die Freude an sportlichen Betätigungen wecken soll. Die Bahnstrecke Zürich-Winterthur wird ausgebaut. Der Bundesrat hat 70 Millionen Franken bewilligt für den Hürlistein bei Effretiken. Beim Hürlistein kommen die beiden Linien vom Flughafen und von Wallisellen her zusammen. Dank dem Ausbau soll das in Zukunft kreuzungsfrei sein, sodass die Kapazität höher wird. Der Ausbau ist ein Teilprojekt für den Anschluss der Schweiz als europäische Hochgeschwindigkeitsbahnnetz. Das Projekt für ein neues Fußballstadion, das ist auch Schaffhausen lange Zeit ein Trauerspiel gewesen, so wie in Zürich. Während in Zürich immer noch gestritten wird, ist der Schaffhauser Stadionpromotor aber jetzt offenbar der grosse Befreiungsschlag gelungen. Sie haben für den sogenannten Mantel, also für das Einkaufszentrum, einen Hauptmieter gefunden, den Möbelmarkt Lippo. Das Unmögliche scheint jetzt plötzlich wieder möglich. Roger Steinemann.
Es ist so etwas wie die Initialzündung für das Projekt. Endlich hat man mit Lippo einen sogenannten Ankermieter gefunden, sagt der Projektleiter Reto Specht.
Ja, das ist wirklich ein Meilenstein für das Projekt. Ohne Ankermieter finden Sie die restlichen Mieter, die Sie auch noch brauchen, nicht. Das ist eine Bedingung. Und wenn Sie mindestens 60% vermietet haben für so ein Projekt, dann haben Sie keine Chance, zum Investoren zu finden.
Das ist im Moment die Hauptaufgabe vom Immobilienfachmann Reto Specht, der das Stadionprojekt vorantreibt. Er macht das im Auftrag vom FCS-Präsident Daniele Fontana, seit Generalunternehmerin Marazzi im letzten Jahr den Glauben an den FCS-Park verloren hat. Jetzt hat er das Projekt redimensioniert, unter anderem das geplante Hotel und ein Untergeschoss gestrichen. Unter das die Kosten auf rund 100 Millionen gesenkt. Zurzeit verhandelt der Reto Specht mit 4 Generalunternehmern, die das nötige Geld investieren wollen. Noch offen ist, ob und wie stark sich die Stadt und der Kanton beteiligen. Was im Moment drängt, ist die Zeit. Die Baubewilligung läuft im August ab. Bis dann müssten die Backer auffahren.
Das ist so, aber wir gehen davon aus, dass es reichen wird. Und sonst müssen wir weiter schauen, dass wir allenfalls eine Strecke von der Baubewilligung erzielen, dass wir die noch ein bisschen rausschieben, aber wir kämpfen immer noch und hoffen, dass wir loslassen können.
Heute spielt der FC Schaffhausen in einem baufälligen Provisorium. Seit den 90er Jahren langt das alte Stadion Breititz mitten in einem Wohnquartier den Anforderungen vom Fußballverband nicht mehr. Gross ausbauen kann man nicht. Darum das Projekt für ein neues Stadion im Industriegebiet Herblinger Tal. Zum Lipo für das Projekt gewinnen, hat es viel Überzeugungsarbeit gebraucht. Möbel verkaufen in einem Schaffhauser Stadion ist nämlich auch für den Lipo-Geschäftsführer Dirk Herzig Neuland.
Die Einmietung, die Mantelnutzung in einem Fußballstadion, das ist ein Experiment, das ist richtig. Aber wir versprechen uns was davon, auch aufgrund der Tatsache, erstmal durch den Bekanntheitsgrad Fußball und natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass es in Schaffhausen keinen Einrichter gibt. Und das macht es natürlich für uns noch interessanter. Wir kommen zum Kunden.
Lipo schafft 25 Arbeitsplätze. Der Mietvertrag läuft über 10 Jahre und gilt auch, wenn sich der Bau nochmals sollte, um ein paar Monate verzögern. Vom FC Schaffhausen weiss der Dortmund-Fan Dirk Herzig übrigens so gut wie nichts. Ausser, dass er nur in der zweithöchsten Liga spielt.
Wissen Sie, die Firma Lipo Einrichtungsmärkte spielt auch noch nicht in der obersten Liga. Wir sind auch noch im Ranking, zwar unter den Top 10, wir wollen unter den Top 5. Wer weiß, wo der FC Schaffhausen sich irgendwann einmal wieder in 5 Jahren findet. Ich hoffe in der ersten Liga. Wir sind auf jeden Fall dabei und wünschen das auch dem FC Schaffhausen.
Und zwar so sehr, dass sich der Dirk Herzig sogar überlegt, auch noch gerade Namensrecht fürs neue Stadion zu kaufen. So würde der künftige FCS-Park vielleicht Lipo Arena heissen.
Der Schaffhauser Industriekonzern Georg Fischer hat die Krise überstanden und das letzte Jahr endlich wieder Gewinn gemacht. Beste Voraussetzungen für eine ruhige Generalversammlung mit lauter zufriedenen Gesichtern. Wer da nicht? Der Schaffhauser Unternehmer und Investor Giorgio Behr. Er ist der grösste Einzelaktionär von Georg Fischer und will mit verschiedenen Anträgen seinen Einfluss vergrössern. Christo Edlin, direkt von der Generalversammlung in der alten Stahlgüsserei Schaffhausen. Ist der Giorgio Behr mit seinen Anträgen durchgekommen?
Nein, es sind bis im Moment noch keine Entscheidungen gefallen. Und es ist also offen, ob er mit seinem Hauptantrag, nämlich mit der Erhöhung von der Stimmrechtsbegrenzung von 5% auf 10% durchkommt. Der Giorgio Behr hat kurz vorher argumentiert, es sei im Interesse von GF, wenn grosse, engagierte Aktionäre quasi einen Schutzwald bilden, um GF vor einer Übernahme durch Investoren zu schützen. Das hat auch ein Aktionär gesagt, der ihn unterstützt hat. Der Verwaltungsratspräsident Martin Huber hat es ganz anders gesehen. Der Antrag von Giorgio Behr begünstige eine schleichende Übernahme von GF. Die heutige Regelung, die schütze eben GF vor Spekulanten, hat er gesagt.
Und die Stimmung bei den Aktionären, ist jetzt eher pro Giorgio Behr oder pro Verwaltungsrat?
Das ist schwierig zu sagen. Man spürt, es ist wahrscheinlich schon eher pro Verwaltungsrat. Man spürt einfach, dass die Stimmung sehr gespannt ist, viel nervöser als an früheren Generalversammlungen. Es hat auch viele Aktionäre, die sehr besorgte Gesichter haben. Und es hat vorher in den Debatten auch heftige Zwischenrufe geben, die eher gegen den Giorgio Behr bestellt sind. Wie es rauskommt, ist noch offen, aber ich denke so oder so, es könnte knapp werden.
Es bleibt also spannend bis zum Schluss. Christa Elin war das direkt von der Generalversammlung von Georg Fischer. Am diesjährigen Zürcher Sechseläuten machen gerade zwei Spezien mit, die einem traditionellen Zürcher Zünfter eigentlich ein bisschen suspekt sind. Basler und Frauen. Basel-Land ist der Gastkanton und die Frauenzunft läuft zum ersten Mal im offiziellen Zug der Zünft mit Barbara Seiler.
Die Baselbieter wollen am Sechseläuten nicht nur zuschauen, wie der Böck verbrennt, sondern auch selber für ein Feuerspektakel sorgen. Mit einem Kienbesenumzug am Freitagabend auf den Lindenhof.
Das ist ein Brauch aus der Stadt Liestal, der immer an der Fasnacht stattfindet. Hat auch mit dem Frühling zu tun, also gleich wie Sechseläuten. Da tut man mit Kienbesen und Feuerwagen durch die Stadt durchziehen.
Erklärt der Basel-Ländler Regierungspräsident Jörg Krähenbühl. Für so einen Kienbesen werden harzige Feuerspäne zusammengebunden und auf Stangen umgedreht. Der Lindenhof soll jeden Abend mit den Flammen von 7 so Besen beleuchtet sein. Und auch der Böck dreht zu Ehren der Gäste statt dem traditionellen Reisbesen so einen Kienbesen. Für die Bevölkerung veranstaltet der Gastkanton auf dem Lindenhof ein viertägiges Römerspektakel. Schon in der Römerzeit hat Zürich alias Turicum nämlich Beziehungen ins Baselland, in die damals grösste Römerstadt von Helvetien, auf Augusta Raurica. Auf dem Lindenhof gibt es eine Legionärsschule, man kann römische Münzen prägen, römische Spiele machen und römisch essen. Das Motto vom Gastkanton heisst dann auch «Salve Zürich, Baselland ist Feuer und Flamme». Feuer und Flamme für den Gastkanton ist beim Apero nach der Medienorientierung auch der Präsident vom Zentralkomitee der Zünft gewesen. Jörg Scherz hat keine Angst, dass die alte Rivalität zwischen Zürich und Basel die Festfreude könnte trüben.
Ich habe 5 Jahre in Basel gearbeitet und ich finde das so traumhaft. Und wir haben so ein gutes Beziehungsfeld und auch in den ganzen Vorarbeiten mit dem OK von Basel Landschaft ist das ganz wunderbar gelaufen.
Wunderbar läuft es dieses Jahr auch für die Frauenzunft, die Gesellschaft zu Frau Münster.
Die Gesellschaft zu Frau Münster ist dieses Jahr erstmals eingeladen von den Herren Zunftmeistern. In Anerkennung auch von ihrer Arbeit, insbesondere vom mittelalterlichen Markt. Und wir freuen uns, dass die Damen mitlaufen.
Versichert der Zentralpräsident der Zürcher Zünft. Gut möglich, dass im Sechseläuten also schon bald das Tour-Thema der letzten Jahre abhanden kommt. Die Frage nämlich, ob die Gesellschaft zu Frau Münster eine Zunft darf sein darf, wie die anderen auch. Der Jörg Scherz lässt sich bei dieser Frage aber nicht in die Karten schauen.
Im Moment findet ein Meinungsbildungsprozess in der Zunft statt und an unserem Zunftmeisterversammlung am Knabenschiessen. Morgen werden wir über das dann diskutieren.
Tendenz?
Kein Kommentar.
Sechseläuten und seine Frauengeschichten. Dieses Jahr ist die Frauenzunft also auf jeden Fall dabei. Und das diesjährige Sechseläuten, das geht vom 8. bis zum 11. April. Regionalschau Zürich Schaffhausen auf DRS1 Zeit, es ist 16 Minuten vor 6. Japan, Libyen, die Medien beschäftigen sich momentan gerade mit zwei grossen Krisenherden intensiv. Was heisst das für Eltern, was für Lehrerinnen und Lehrer? Sollen sie den Kindern die schlimmen Bilder zeigen oder sollen sie gar nicht darüber reden? Der Thomas Merz ist Lehrerausbildner an der Pädagogischen Hochschule Zürich und beschäftigt sich speziell mit der Frage, wie Kinder mit Medien umgehen sollen. Heute Nachmittag war er bei uns im Studio. Meine erste Frage an Thomas Merz. Sollen Kinder in Zeiten wie eben der jetzigen Tagesschau schauen oder sollen sie das nicht?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ganz wichtig, eben wenn Sie sagen, mit der Kindtagesschau schauen, wie man sie schaut. Oder wenn Kinder sie schauen, sie eben mit dem Kind zusammen auch zu schauen. Es ist sicher die Frage, von wann ist das richtige Alter. Vor Kindergartenalter wäre ich sicher sehr, sehr zurückhaltend. Im Kindergartenalter immer noch zurückhaltend. Und je älter das Kind wird, umso eher ist es natürlich sowieso ein normaler Teil vom Alltag. Aber eben dann, glaube ich, dann ist es wichtig, mit dem Kind zusammen auch Nachrichten zu schauen oder überhaupt zu Sendungen zu schauen.
Und so Kinder im Primarschulalter, also wie reagiert denn die auf so Bilder, wie man es jetzt sieht, eben von diesen Verwüstungen zu Japan oder eben zu Libyen? Was wirkt das? Was bewirkt das in einem Kind?
Also aus meiner Sicht sind eben zwei Wirkungsdimensionen wichtig. Die eine ist, das ist ein Teil von unserem ständigen Alltag. Also sobald wir mit Nachrichten konfrontiert sind, sind wir oder eben auch Kinder immer damit konfrontiert, dass so viel auch Schlimmes, Unheil, Leid vorkommt auf dieser Welt. Und wie so eine permanente Grunderfahrung von Kindern ist, da passiert so viel Schlimmes und wir können eigentlich nichts machen. Und jetzt in so einer Phase, wo wir im Moment haben, ist da natürlich einfach nochmal besonders ausgeprägt, weil man einfach sobald man den Fernseher einschaltet oder sobald Tagesschau kommt oder irgendeine aktuelle Sendung, ist das das Thema. Und da ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, dass Kinder die Erfahrung irgendwo auch machen können. Mal, ich bin wirksam. Ich kann etwas tun in dieser Situation. Ich kann etwas verändern.
Aber gleich nochmal bei der Tagesschau. Also was passiert dann, wenn die Tagesschau fertig ist? Also was bleibt zurück?
Also Bilder wirken natürlich in aller Regel sehr emotional. Das heisst, es bleiben sehr häufig Eindrücke zurück, die eben nicht bewusst sind, die nicht sofort auch eine sprachliche Form haben. Und darum ist es eigentlich dann ganz wichtig, mit den Kindern überhaupt auch auf den Weg zu gehen, dass sie die Gefühle, die so Bilder auslösen, auch verarbeiten können. Das passiert ganz häufig über Sprache, indem man eben über die Bilder auch redet. Darüber redet, was es auslöst. Auch über Angst redet, über Fragen redet, Gefühle zulässt, die Kinder haben, aber auch Gefühle zulässt, die wir selber haben. Sobald man eben anfangen kann, das zum Thema zu machen, wird es zu einem Thema, das man auch im Bewusstsein verarbeiten kann.
Hat das Kind aber nicht irgendwie noch ein gewisses Anrecht zu glauben, das ist eigentlich noch eine heile Welt, und ich da rein bin? Und wenn es dann halt die Bilder sieht, wie jetzt in Japan oder in Libyen, dann geht das Bild kaputt.
Ich glaube, es gibt beides, oder? Zum einen bin ich überzeugt, das Kind hat ein Anrecht, ich würde jetzt aber nicht sagen auf eine heile Welt, aber das Kind hat ein Anrecht darauf, auf eine Zukunftshoffnung. Also es hat ein Anrecht darauf, in einem Grundgefühl aufzuwachsen, wir können die Probleme, die es gibt, bewältigen. Es gibt zwar Probleme, aber wir können die auch bewältigen. Das Anrecht, glaube ich, das hat das Kind. Aus dem muss man aber auch gerade zu schliessen, man dürfte es nicht mit schwierigen Nachrichten konfrontieren, glaube ich, das wäre eben problematisch. Also sobald man eben einem Kind etwas vorenthaltet, glaube ich, signalisieren wir ihm eigentlich, also du wärst gar nicht fähig, mit dem umzugehen. Und ich möchte lieber dem Kind signalisieren, ich traue dir zu, du bist stark, und ich traue dir zu, dass du auch etwas kannst verarbeite. Ich traue dir zu, dass du deine Hoffnung nicht verlierst wegen einer schwierigen Nachricht. Und das gibt dem Kind, glaube ich, viel mehr Mut, als wenn man ihm versucht, etwas vorzuenthalten oder es zu bewahren vor etwas, was sowieso überall Thema ist.
Dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass Eltern und Kind vielleicht zusammen so die Tagesschau schauen, wenn es nicht fertig ist. Also, was muss man dann machen als Vater, als Mutter?
Es gibt wie eigentlich zwei Bereiche. Oder der eine ist, fern von jedem Inhalt, glaube ich, ist es wichtig, dass Kinder einfach die Erfahrung machen von eigener Geborgenheit. Also da, was das Kind am Fernsehen sieht, ist einmal eine Dimension, aber es kann die eigentlich ganz anders verarbeiten oder aufnehmen, mit dem besser umgehen, wenn sie in der ganz persönlichen Situation aufgehoben ist. Die Situation, die es eben drin lebt, also es ist eigentlich eben dann in der Stube allenfalls, sitzt mit Mami oder Papi vor dem Fernsehen. Wenn es da die Geborgenheit erlebt, dann kann es anders mit dem umgehen, was am Bildschirm sieht. Und die zweite wäre dann wirklich auf den Inhalt bezogen. Da gibt es eigentlich drei Bereiche. Also das eine wäre Fakten klären, was passiert effektiv. Der zweite wäre Emotionen klären, was löst es aus, was lösen die Bilder bei mir aus und auch unangenehme Gefühle, allenfalls dürfen äußern. Und der dritte Punkt wäre ein Sinn gesehen. Allerdings tut es mir ganz wichtig, nicht ein Sinn in dem Ereignis, sondern ein Sinn trotz dem Ereignis. Da, ja, ist wichtig.
Da komme ich dann gerne mal drauf zurück, aber grundsätzlich, also sollen wir mal warten, bis das Kind Fragen stellt, oder soll man dann aktiv quasi aufs Kind zugehen und sagen, schau, was wir jetzt da gesehen haben, das ist Sache und über das werden wir jetzt noch reden.
Ich glaube, dort ist es auch wichtig zu sehen, nicht jedes Kind reagiert gleich. Es gibt Kinder, die, glaube ich, auch ganz eine natürliche Strategie haben, wenn sie mit so etwas konfrontiert sind, sicher mal ein Stück weit zurückzuziehen und gar nicht über alles auch wenn reden. Und dort, glaube ich, ist es einfach wichtig, als Eltern auch dem Kind vermittelt, ich bin da. Wenn du willst, dann bin ich da und du darfst. Und damit auch signalisieren, die Türe wäre eigentlich offen. Aber ich würde dann auch nicht in jedem Moment immer dem Kind das aufzwängen. Und auf der anderen Seite gibt es Kinder, die dann eben wie voll auch drauf losgehen und Fragen haben. Und dort finde ich unbedingt, sich diesen Fragen auch stellen und Antwort geben.
Etwas, was ich kürzlich auch gehört habe, ist, dass es dann zum Beispiel auch Kinder gibt, die mit ihren Lego oder mit ihren Playmobil-Männchen irgendwie Tsunami spielen. Soll man dann eingreifen und sagen, halt, was machst du da oder was soll man denn da machen?
Würde ich gar nicht eingreifen. Ich glaube, das wäre eine ganz gesunde Reaktion, wenn Kinder über so eine Form eben das verarbeitet. Also ich habe vorher die sprachliche Form betont. Das ist natürlich nicht einmal zwingend. Also es gibt gerade bei jüngeren Kindern, vor Kindergarten, im Kindergarten, auch ganz viele Möglichkeiten, so Ereignisse eben auch nicht sprachlich zu verarbeiten. Das wäre eigentlich auch eine sehr gute Form. Oder zeichnen oder irgendetwas tun. Kinder können häufig auch so etwas verarbeiten, indem sie irgendetwas tun.
Was zum Beispiel sollen sie machen?
Also eben basteln, zeichnen sind so Möglichkeiten. Es gibt auch Kinder, die manchmal etwas spielen oder manchmal ist es nur schon einfach sonst aus tun. Also eben den bisschen Älteren nur schon auch auf YouTube selber Videos suchen, Videos sammeln, Bilder suchen. Das sind alles auch mögliche Tätigkeiten, wo da während immer auch eine Form von Verarbeitung passiert.
Vorhin haben Sie eben noch erwähnt, auch man muss schauen, irgendwie einen Sinn stiften, gleich in dem Ganzen. Also was genau meinen Sie da? Eben Beispiel jetzt Japan, Beispiel auch Libyen. Also wie soll man da Sinn stiften und irgendwie mit dem Kind reden?
Also das ist aus meiner Sicht eben wahrscheinlich sogar der allerwichtigste Punkt überhaupt. Ich werde natürlich jemanden gefragt oder dass Leute dann sagen, ja, es hat doch alles einen Sinn. Und da tut es mich persönlich ganz wichtig zu vermitteln. Ich zumindest glaube nicht, dass so Ereignisse einen Sinn haben. Und für Kinder, glaube ich, ist auch das nicht die Lösung. Aber das Kind muss bei so Ereignissen, die es wirklich auch existenziell betreffen, oder wo uns alle letztlich existenziell betreffen, muss irgendwo auch eine Grunderfahrung machen, mein Leben hat einen Sinn, trotz so Ereignisse. Oder vielleicht sogar, wenn ich näher von so Ereignissen betroffen bin, mein Leben hat einen Sinn innerhalb von dem Ereignis. Also ich kann vielleicht nicht alles verändern oder ich kann das Leid, das es gibt, nicht verhindern, aber ich kann
Aber der Bogen, wenn ich darf, rasch unterbrechen, ja. Der Bogen quasi von der Atomkatastrophe zu Japan zum Sinn vom Leben, also wie würde es jetzt den schlagen?
Ja, also da ist natürlich nicht so, dass man jetzt einfach so geschwind kann sagen, jetzt passiert das in Japan und jetzt machen wir das. Also mal ein Teil vielleicht schon, also indem ich beispielsweise mit dem Kind einen Basar mache oder irgendetwas verkaufe, etwas backen, wo man dann auch den Erlös davon, der Glückskette spendet, da ist der Bogen ganz direkt, oder? Da kann ich ganz direkt auch die Erfahrung machen, ich kann jetzt für einzelne Menschen in Japan ein Stück von ihrem Leben verbessern. Und das tut mir ganz wichtig. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine Dimension, die tiefer geht. Also ich muss auch in meinem normalen Alltag immer wieder mal die Erfahrung machen, mein Leben hat einen Sinn. Natürlich nicht, indem man über das einfach redet, sondern die Erfahrung machen, ich bin wichtig für einzelne Menschen. Oder nur schon, ich bin wichtig für meine Katze. Also ich bin für irgendjemanden wichtig, wo ich kann etwas zu ihrem Leben auch beitragen. Und wenn ich diese Erfahrung eben mache, da kann ich auch ganz anders umgehen mit schwierigen Situationen.
Wechseln wir noch rasch, Herr Merz, wechseln wir noch rasch vom Elternhaus ins Schulhaus. Das ist eigentlich auch Ihr Job als Lehrerausbilder von der Pädagogischen Hochschule. Wie sollen jetzt Lehrerinnen und Lehrer reagieren auf diese Situation und gleich den Schulstoff durchbüffeln wie sonst? Oder sollen wir jetzt etwas anderes machen?
Also wahrscheinlich gibt es beides, oder? Dass man muss sagen, auch innerhalb von so Situationen ist es immer wichtig, dass auch normales Leben weitergeht. Das ist auch für Kinder etwas Wichtiges, dass sich dann nicht in der Schule plötzlich auch noch alles um das Ereignis drüllt. Aber umgekehrt wäre es auch völlig falsch, einfach so zu tun, als gäbe es das nicht. Also es ist wichtig, auch in der Schule so Ereignisse aufzunehmen. Zum einen aufzunehmen, indem man schlicht die Fragen aufnimmt, die Kinder mitbringen. Und dann kann ich aber auch in der Schule natürlich noch sehr viel besser wie zu Hause an Inhalten arbeiten, Fakten klären, was passiert eigentlich, was ist eigentlich abgelaufen in Japan, inwiefern kann das uns auch mitbetreffen oder eben nicht mitbetreffen. Also auf dieser Ebene vom Wissen vermitteln und über das Wissen vermitteln oder über das Thematisieren dann auch zu anderen Fragen ins Gespräch kommen. Da kann man natürlich auch helfen, das Ereignis zu verarbeiten. Also von dem her würde es heissen, unbedingt aufnehmen, aber jetzt nicht einfach von morgen bis zum Abend nichts mehr anders machen. Und dort, wo man Klasse natürlich teilt, unter mehreren Lehrpersonen, würde ich mich dann auch absprechen, wer jetzt gezielt auch das eine oder das andere macht.
Der Thomas Merz, er ist Lehrerausbildner an der Pädagogischen Hochschule Zürich und beschäftigt sich speziell mit der Frage, wie Kinder mit Medien sollen umgehen. Im Zusammenhang mit der aktuellen Situation hat er auch zwei Merkblätter verfasst, auf was man in Krisenzeiten wie jetzt gerade mit Japan und Libyen besonders soll achten. Ein Merkblatt speziell für Lehrerinnen und Lehrer, das andere für Eltern. Beide Merkblätter gibt es im Internet, den Link dazu unter regionaljournal.ch. Zürcher Regierungs- und Kantonsratswahlen 2011. Interview mit allen 9 Kandidatinnen und Kandidaten für den Regierungsrat. Analyse zu den Parteien. Was haben sie versprochen? Was haben sie erreicht? Und was haben sie noch vor? Alles, was es zu diesen Wahlen zu sagen gibt, in unserem Wahldossier im Internet. regionaljournal.ch, Ihre Wahlhomepage. Zum Wetter, zum prächtigen Frühlingswetter, das noch ein bisschen weitergeht, da ist der Felix Blumer von SF Meteo.
Heute Abend bleibt es überall sonnig, meistens sogar wolkenlos. In der Nacht ist es dann entsprechend klar und damit kühlt es doch recht stark ab. Morgen Morgen liegen die Temperaturen bei plus 1 Grad am Zürichsee. Im Muldenlager kann es dann durchaus aber wieder Frost mit minus 2 oder minus 3 Grad geben. Morgen gibt es dann nochmal einen ähnlichen Tag wie heute. In der Regel ist es wolkenlos, höchstens vereinzelt kann es am Nachmittag über dem Oberland einmal eine Quellwolke geben. Weil die Bise morgen abstellt, beziehungsweise weil am Abend sogar Südwestwind aufkommt, wird es nochmal wärmer. Zwischen Zürich und Schaffhausen gibt es etwa 19 Grad und ohne Bise wirkt dann das Ganze auch wie 19 Grad. Am Freitag geht es etwa im gleichen Takt weiter. Es ist immer noch sonnig, allerdings zieht im Verlauf des Tages dann doch Geschlirp auf und über den Höhenzug vom Tösbergland und am Rande kann es am Nachmittag auch Quellwolken geben. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen liegen rund um Zürich bei 19 Grad.
Regionalschall Zürich-Schaffhausen, zum Schluss mal das Wichtigste von heute in der Zusammenfassung. Die Sparallianz von Mitte-Rechts im Zürcher Gemeinderat hebt auch am zweiten Tag der Budgetdebatte. So hat sie heute zum Beispiel den umstrittenen Sparbeschluss bei der Polizei unterstützt. Das heisst, auf die 15 zusätzlichen Stellen bei der Polizei, die ursprünglich geplant waren, wird definitiv verzichtet. Das Budget 2011 sollte noch heute Abend fertig beraten werden. Das neue Fußballstadion für den FC Schaffhausen kann jetzt offenbar doch realisiert werden. Die Verantwortlichen haben das Projekt ein bisschen abgespeckt und sie haben einen grossen Mieter für den Mantel, also für das Einkaufszentrum gefunden. Der Möbelmarkt Lipo, der 2/3 der Verkaufsfläche mietet. Jetzt wollen die Organisatoren im August mit Bauen anfangen.
zwiespältige Bilanz von der Polizei zu den Straftaten im Kanton Schaffhausen. Zwar ist die Gesamtzahl der Verbrechen auch im Kanton Schaffhausen 2010 zurückgegangen. Die Polizei hat etwa 4'000 Fälle registriert, 8% weniger als im letzten Jahr. Das entspricht etwa einem gesamtschweizerischen Trend. Allerdings hat es bei den schweren Delikten zum Teil massive Steigerungen gegeben. Bei den versuchten Tötungen sind es 2010 zum Beispiel 14 gewesen, verglichen mit 4 im Jahr vorne. So viel Regionalschall Zürich Schaffhausen am Mittwochabend. Die Sendung gibt es wie alle unsere Abendsendungen als Podcast im Abonnement unter regionalschall.ch. Redaktion von dieser Sendung Sabine Meyer. Am Mikrofon war der Hans-Peter Kühnzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.